Dino-Tag.
Der Tag, den ich am liebsten mag. Ding Dong Dino, ich hab so viele Fragen. Isst du gerne Erdbeereis oder rummelt dann dein Magen? Ding Dong Dino, ich kann es kaum erwarten. Wenn du nicht durch die Türe passt, komm ich halt in den Garten. Gemeinsam finden wir alles raus und tanzen um das ganze Haus. Ob du klein bist oder groß, ich mach dir auf. Es geht los!
Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zum Sauriertag. Heute haben wir wieder eine neue Folge Ding Dong Dino für euch. Ich bin Nora und zusammen mit Dino-Forscher Oliver lernen wir hier alles, was ihr über Saurier wissen wollt und noch viel mehr. In jeder Folge lernt ihr einen Saurier besser kennen. Heute hat sich Wilma gewünscht, dass wir über den Elasmosaurus sprechen.
Hallo, ich bin Wilma, ich bin 8 Jahre alt. Mein Lieblingsmeeressaurier ist der Elasmosaurus, weil er so einen lustigen, langen Hals hat. Und ich möchte, dass ihr die Folge darüber macht, weil ich möchte noch mehr über ihn erfahren. Zum Beispiel, was er gegessen hat und wie lang sein Hals wirklich war.
Danke, Wilma. Wir haben hier bei Ding Dong Dino tatsächlich noch nie über Meeressaurier gesprochen. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir das ändern. Ihr auch?
Ja!
Kommt, dann laden wir den Elasmosaurus einfach mal ein. Wobei, nee, ich muss dafür wohl eher zu ihm gehen, also ans Wasser. Hallo, Elasmosaurus! Ich setz mich mal zu dir hier ans Ufer. Denn unsere kleinen Hörerinnen und Hörer möchten ganz viel über dich und über andere Meeressaurier lernen. Einmal kurz unter uns, Kinder. Elasmosaurus war gar kein Dinosaurier, sondern ein Meeresreptil, das im Wasser gelebt hat. Er hat nur zur gleichen Zeit gelebt wie die Dinosaurier. Aber wisst ihr, wenn ich mir Elasmosaurus so ansehe, dann sieht er den Dinosauriern schon sehr ähnlich. Elasmosaurus war etwa 10 Meter lang, so lange wie heute ein Buckelwal. Er hatte 4 Flossen, einen runden Körper, einen sehr langen Hals und einen kleinen Kopf mit spitzen Zähnen. Für mich sieht er aus wie eine Mischung aus Wal, Meeresschildkröte und Brachiosaurus. Und irgendwie auch ein bisschen so, wie ich mir ein Seeungeheuer vorstelle. Elasmosaurus hatte so spitze Zähne, weil er ein Fleischfresser war. Er jagte vor allem Fische, Tintenfische und andere kleine Meerestiere. Mit seinem langen Hals war er sehr beweglich, obwohl er einen so großen Körper hatte. Vielleicht war es sogar so, dass er seinen langen Hals wie eine Angel benutzte. Er ließ vielleicht den Körper ruhig im Wasser schweben und schnappte dann mit dem Kopf nach vorbeischwimmender Beute.
Cool!
Wie Wale und Delfine musste auch Elasmosaurus regelmäßig an die Wasseroberfläche kommen, um Luft zu holen. Wisst ihr, was super lustig ist? Als die ersten Überreste von Elasmosaurus gefunden wurden, haben die Forschenden sich erst vertan. Sie dachten, der lange Hals wäre der Schwanz und setzten den Kopf deswegen aus Versehen an das falsche Ende des Tieres. Aber inzwischen wissen wir, dass Elasmosaurus einen kurzen Schwanz und einen langen Hals hatte, nicht umgekehrt. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir Oliver, dem Dino-Forscher, unsere Fragen stellen. Hallo lieber Oliver, wie schön, dass du auch heute bei uns bist.
Hallo Nora.
Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wie schwierig ist es eigentlich, Dino-Knochen und Fossilien richtig zusammenzusetzen?
Ja, da kann ich dir sagen, sehr schwierig. Sehr schwierig. Man muss viele Jahre dafür studieren und die Knochen studieren. Und ganz ehrlich, ich selber mache da auch manchmal immer noch Fehler. Das passiert einfach, wenn man mit Material arbeitet, was unvollständig ist. Diese Knochen haben ja meistens auch nicht mehr die originale Form, die sie damals hatten, sondern die sind meistens durch gebirgsbildende Vorgänge nochmal unter Druck geraten und dann verformt worden, sehen also anders aus, sind zerbrochen eventuell. Das dann richtig zusammenzusetzen, ist gar nicht so leicht. Es braucht viel Erfahrung und manchmal auch ein bisschen ausprobieren, um das bestmögliche Passergebnis hinzubekommen.
Was war denn die längste Zeit, die du gebraucht hast, um ein Skelett zusammenzusetzen?
Ui, ich glaube, ich bin immer noch nicht fertig bei manchen. Also die Sache ist, viele von diesen Funden müssen natürlich auch noch präpariert werden. Und allein die Präparation, wenn man sich überlegt, so ein Riesendinosaurier, der vielleicht 35 Meter lang ist, der hat dann noch 300 Knochen. Diese 300 Knochen sind im Gestein eingeschlossen. Und allein die Präparation von so einem Tier, die kann schon mindestens 10 Jahre dauern.
Könntest du einmal erklären, was Präparieren, Präparation genau bedeutet?
Genau, unter der Präparation versteht man eigentlich das Freilegen und das Festigen von solchen Funden, von Fossilfunden. Also das heißt, wir müssen die ja im Steinbruch oder im Gelände auch ausgraben. Dann sind die meistens schon ein bisschen zerbrechlich. Also gerade Dinoknochen, also man denkt zwar, die sind aus Stein und versteinert, aber die sind meistens auch so von ganz vielen Rissen durchzogen. Und wenn man die jetzt einfach hochheben würde, dann würden die in der Hand zerbröseln. Dann hätte man nur noch kleine Brösel. Das will man natürlich nicht. Das heißt, man muss da ganz viel Kleber reinmachen, der das konserviert. Und diese Wirbel insbesondere sind auch super fragil, also sehr zerbrechlich. Also auch die Schädelknochen sind super dünn. Und die kann man auch nicht einfach so aus dem Gestein rausnehmen, sondern da muss man ganz vorsichtig unter dem Mikroskop mit so ganz mini Presslufthammer in der Hand oder manchmal auch nur so ein kleiner Schaber in der Hand kratzen, um die Knochen freizulegen und das ganze Gestein, was da noch drumherum ist, wegzubekommen. Und das ist die Präparation und das ist auch das, was super lange dauert in unserer Wissenschaft.
Also das dauert allein vermutlich mitunter schon Jahre und
ja.
Das kann man nicht mal, das schafft ihr nicht an einem Nachmittag.
Nein, also manchmal ist es ganz toll, da kann man auf einen Stein draufhauen und dann springt der auf und dann ist das Fossil freigelegt und man muss nichts mehr machen. Das war für mich dieses Jahr auch so ein Aha-Erlebnis. Ich war in Südafrika auf einer Grabung mit und da war das genau so. Das war das erste Mal, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, Dinos ausgraben, und das war das erste Mal, dass ich wirklich mich hinsetzen konnte, einen Besen nehmen konnte, erstmal grob den Boden abfegen und wenn dann irgendwie was Härteres kam, zum Pinsel wechseln konnte, zum Kleinen und mit dem Pinsel wirklich ganz fein weiter pinseln konnte und der Knochen kam raus.
Wie wir jetzt beim Elasmosaurus gelernt haben, ist es wirklich auch nicht immer so einfach, die Skelette zusammenzusetzen. Wie schwierig ist es denn wirklich für euch Dino-Forscherinnen und Dino-Forscher?
Ja, beim Elasmosaurus war das so eine Sache. Es passiert aber immer noch, muss man sagen. Es gibt immer noch Beschreibungen von Tieren, die sich dann im Nachhinein rausstellen als nicht ganz zutreffend. Insbesondere, wenn die Skelette nicht mehr komplett im Zusammenhang liegen, sondern wenn die zum Beispiel schon vor der Einbettung zerfallen sind. Also wenn die Kadaver verwest sind und die Knochen im Wasser bewegt worden sind und dann vielleicht auch Knochen von verschiedenen Tieren zusammengespült worden sind, dann wird es schon super schwierig zu sagen, was gehört jetzt zu welchem Tier und was gehört zu welchem Dino.
Woher wisst ihr Forscherinnen und Forscher denn, wie gefährlich Meeressaurier wie der Elasmosaurier waren?
Ja, wir gucken uns das Skelett an. Wir schauen uns natürlich auch die Kiefer an. Und bei Elasmosauriern wissen wir, dass da ganz spitze Zähne waren. Und mit solchen spitzen Zähnen kann man super Sachen fangen und festhalten. Man kann aber zum Beispiel nicht gut Fleisch schneiden. Und dann wissen wir zum Beispiel, okay, der wird jetzt nicht ja am Strand auf Beute gehofft haben, sondern hat halt im Meer aktiv nach Fischen gejagt. Das sieht man dann durchaus am Skelett.
Jetzt ist wieder Zeit für die Kinderfragen, die auch einiges zu Meeressauriern wissen wollen. Die erste Frage kommt heute von Lasse.
Hallo, ich bin Lasse und bin 5 Jahre alt und möchte gerne wissen, welche ganzen Meeresdinosaurier in der Urzeit gelebt haben.
Ja, also alle Meeressaurier kann ich nicht nennen. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Wir sagen einfach mal die großen Gruppen, die es gab. Und ich beschreibe die einfach mal kurz im Meer. Ja, der Elasmosaurus, den hatten wir ja schon. Der gehörte zu den Plesiosauriern. Also die Schwannhals-Paddelechsen, könnte man vielleicht sagen. Und das sind welche, die hatten ja auch so einen langen Hals. Deren Gliedmaßen vorne und hinten waren schon zu Paddeln umgebildet. Und die Verwandten von denen, das waren die Bliosaurier. Und diese Bliosaurier, die sahen im Prinzip genauso aus. Sie hatten nur einen größeren Kopf und einen ganz kurzen Hals. Die haben alle Fische gejagt, insbesondere auch Tintenfische vielleicht noch zusätzlich. So, also schnell sich im Wasser bewegende Beute gesucht. Und das hat relativ gut geklappt. Die dritte Gruppe sind die Fischsaurier, die Ichthyosaurier. Die sehen im Prinzip aus wie Delfine, bloß dass die Schwanzflosse bei denen aufrecht stand und nicht seitlich geklappt war. Aber ansonsten sehen die also von der Körperform aus wie heutige Delfine, sind aber mit denen nicht verwandt. Aber das zeigt zum Beispiel, dass die gleichen Anpassungen in dem Lebensraum auch zu gleichen Anpassungen im Skelett dann führen einfach. Die letzte Gruppe, die dann gerade in der Kreidezeit super erfolgreich wurde, sind die Mosasaurier. Das sind halt wirklich große, massive Tiere auch gewesen, also über viel größer als 10 Meter, mit Zähnen, die viel dicker sind als mein Daumen. Und die haben dann wahrscheinlich auch viele andere Meerestiere gefressen.
Der Elasmosaurus hatte ja wirklich eine ganz spezielle Körperform und dazu haben wir einige Fragen bekommen, nämlich dazu, warum Dinosaurier aussahen, wie sie aussahen und warum sie auch so unterschiedlich waren. Konstantinus will zum Beispiel wissen.
Mein Name ist Konstantinus Oleskovis und meine Frage ist noch, warum der Carnotaurus die Hörner hat.
Warum hatte Carnotaurus Hörner?
Also der Carnotaurus ist ja ein großer Raubdinosaurier. Der hat relativ kurze Arme und hat einen ziemlich gequetschten Kopf, muss man sagen. Also sehr kurze Schnauze eigentlich und hat diese komischen Hörner oben am Kopf drauf. Die so ein bisschen aussehen wie Teufelshörnchen. Und diese Carnotaurus-Dinosaurier waren in Südamerika verbreitet, haben dort gelebt. Und wir wissen nicht allzu viel über deren Sozialleben zum Beispiel. Wir können natürlich jetzt Vermutungen anstellen, dass die mit diesen Hörnchen gegenseitig sich vielleicht am Kopf gehauen haben, um dann irgendwie um die Weibchen zu kämpfen. Oder vielleicht auch, dass die Weibchen von den größten Hörnchen am meisten beeindruckt waren und dass die so ihre Partnerwahl getroffen haben.
Beim Elasmosaurus, haben wir ja gerade schon gehört, wurde ja lange überlegt, an welches Ende der Kopf gehört. Jonas möchte wissen.
Hallo, ich bin der Jonas, ich bin 7 Jahre alt und ich mag gerne wissen, warum hatten Dinos unterschiedlich große Köpfe?
Die Kopfgröße bei den Dinos, die hängt natürlich davon ab, was haben die gefressen. Wenn man viele Pflanzen frisst und die zum Beispiel sehr hart sind und man die Nahrung gut zerreiben muss im Mund, dann braucht man dafür viele Zähne. Das gab es zum Beispiel bei den Ornithopoden, also in der Gruppe, wo die Entenschnabeldinosaurier zum Beispiel mit drin sind oder Iguanodon mit drin ist. Und da gibt es immer verschiedene Strategien. Ja? Also die Raubdinosaurier brauchten zum Beispiel große Muskeln, damit die schnell und kraftvoll zubeißen konnten, um ihre Beute zu fangen. Das sieht man ja, wenn man sich so einen Schädel anschaut vom Tyrannosaurus Rex. Der ist ja super groß und super massiv. Also ganz dicke Knochen auch mit wahrscheinlich irgendwie so großen Muskelpaketen damals dran. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Köpfe anschaut von den Sauropoden, also den Langhalsdinosauriern, dann sind die eigentlich auch gar nicht so klein. Aber wenn man dann mal schaut, wie groß die Tiere eigentlich waren, dann sieht man im Vergleich dazu sind die Köpfe schon sehr klein. Und da ist es auch ganz klar, warum der so klein sein musste bei diesen Langhalsdinosauriern. Weil dieser lange Hebel von diesem Hals, der hat das natürlich, also hat immer nach unten gezogen.
Giraffen haben ja auch einen verhältnismäßig eher kleinen Kopf, wenn man sich das gesamte Tier anschaut.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Nora, wenn man jetzt anschaut, Giraffe und Elefant. Ein Elefant hat einen Riesenkopf, der frisst auch den ganzen Tag, der hat auch riesige Zähne übrigens. Und eine Giraffe hat einen ziemlich kleinen Kopf. So ein Elefantenkopf auf einer Giraffe drauf, das würde nicht funktionieren, weil das könnte der Hals nicht mehr tragen.
Danke, lieber Oliver. Das hat wieder riesigen Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche.
Mir auch. Danke, Nora.
Liebe Kinder, das war es schon wieder mit dieser Folge Ding Dong Dino. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr konntet, genau wie ich, noch etwas Neues lernen. Wir danken euch für die vielen Fragen und vielen Dank auch an Oliver dafür, dass er uns beim Beantworten geholfen hat. In der nächsten Folge sprechen wir über den Ankylosaurus und freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss Kinder, tschüss Oliver und tschüss Elasmosaurus. Guten Tauchgang! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schreibt sie in die Kommentare bei Spotify oder schickt uns eine Mail an podcast.dingdongdino@gmail.com. Die Adresse findet ihr und eure Eltern auch nochmal in der Beschreibung.
Ding Dong Dino wird produziert von Nora Burgert-Arp und Anna Scholz. Audioproduktion Mux Audio. Titelsong Louvre Music. Wir bedanken uns bei Dr. Oliver Winks für die Mitarbeit.